SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Erste Gefängnisstrafe des Bundesstrafgerichts für einen Schweizer Fußball-Hooligan. Ein 24-jähriger Pyrowerfer muss für mindestens 1,5 Jahre ins Gefängnis. Pierre Mode spricht von einer Schweiz der Lösungen. Er ist der Genfer Kandidat für den Bundesrat.
Man ist viel zu viel zurückhaltend. Man muss jahrelang diskutieren über Gesetze.
Und da möchte Mode in Bern Gas geben, ein Porträt. Für die einen hinterlassen sie Chaos, für die anderen machen Fahrende null Probleme. Jetzt probt ein Berner Dorf den Aufstand gegen Transitplätze für ausländische Fahrende, die Reportage. Und der zuständige Berner SVP-Regierungsrat sagt:
Es hat noch niemand geklatscht, wenn ich vorbeigekommen bin und das angekündigt habe. Ich war immer vor Ort, durfte Klinken putzen und erklären, und das wird so bleiben, habe ich das Gefühl. Man ist kritisch.
Das Interview im Rendezvous. Und wie überlebt ein kleiner Schuhhersteller heutzutage in Deutschland? Wir treffen den Überlebenskünstler, der wie viele andere Kleinbetriebe den großen Wirtschaftsmotor Deutschlands am Laufen hält. In unserem Deutschland-ABC um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Ein 24-jähriger Fan des FC St. Gallen muss für 18 Monate ins Gefängnis. Das hat das Bundesstrafgericht in Bellinzona geurteilt. Weitere 18 Monate wurden bedingt ausgesprochen. Der Verurteilte hatte letztes Jahr beim Fußballspiel Luzern gegen St. Gallen Rauch und Sprengkörper aufs Spielfeld geworfen und einen Zuschauer verletzt. Gerhard Lob am Bundesstrafgericht in Bellinzona. Wie begründen die Richter diese Strafe?
Ja, die Richter haben gesagt, dass es sich um ein sehr schweres Vergehen gehandelt hat. Ganz wichtig war die Entscheidung, dass es sich bei diesen beiden Sprengkörpern eben um Sprengkörper im Sinne des Gesetzes gehandelt hat, also eine Verletzung des Sprengstoffgesetzes, dass ein Vorsatz gegeben war und eine verbrecherische Absicht. Also der Mann aus Herisau wusste, was er dort tat mit diesen beiden Sprengkörpern. Dazu kommt, dass die schwere Körperverletzung wirklich eingetreten ist. Auch da hätte er wissen müssen, was geschehen kann. Der Mann hat ja einen Hörsturz erlebt auf einem Ohr von 85%. Also er ist auch verantwortlich für diesen schweren gesundheitlichen Schaden.
Schuldig in allen Punkten, und trotzdem ist das Urteil weniger hart, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Wieso?
Ja, das Urteil beläuft sich auf 3 Jahre, muss man sagen. Davon wurden diese 18 Monate bedingt ausgesetzt. Das ist das gesetzliche Maximum für eine bedingte Strafe. Es blieb 1 Jahr unter dem Antrag von Bundesstaatsanwalt Stadler. Das erklärt sich vielleicht daraus, dass das Gericht trotz allem diesem jungen Mann eine gewisse gute Prognose gegeben hat. Sie sagten, dass er wohl trotz dieses Urteils so etwas wohl nicht mehr machen wird. Das wird ihm helfen. Also man geht davon aus, dass dieses Urteil diesem jungen Mann wohl vielleicht doch dann eine Lehre ist.
Danke, Gerhard Lob in Bellinzona. Die weiteren Nachrichten kommen hier aus Bern von Kevin Kahanes.
In Paris ermittelt nun die Anti-Terror-Einheit der Staatsanwaltschaft zum mutmaßlichen Attentat vom Morgen in einem Pariser Vorort. Dort ist um 8 Uhr ein Auto in eine Gruppe Soldaten vor einer Kaserne gefahren, nach dem bisherigen Stand der Erkenntnisse absichtlich. 6 Personen wurden nach Polizeiangaben verletzt, 2 davon schwer. Der Fahrer des Autos ist geflohen, die Polizei sucht nach ihm. Die verletzten Soldaten waren laut dem Sender France Info als Teil der Antiterroroperation Sentinel unterwegs. Sie patrouilliert seit den Angriffen vom Januar 2015 in vielen französischen Städten. Die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA belasten die Finanzmärkte und sie wirken sich auch auf den Franken aus, der laut Beobachtern als sicherer Hafen gilt. Deshalb ist der Franken gegenüber dem Euro wieder stärker geworden. Zwischenzeitlich verbuchte er sogar den größten Gewinn an einem Tag seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses. Musste man noch gestern Morgen fast 1,15 Franken für einen Euro bezahlen, war es heute Morgen zeitweise nur noch 1,12 Franken. Aktuell steht der Euro bei 1,13 Franken. Der Dollar bei 96,38 Rappen. Und der Swiss Market Index hat verloren. Er liegt bei 9.032 Punkten, minus 1,4%. Die Türkei hat mit dem Bau einer Mauer an der Grenze zum Nachbarland Iran begonnen. Diese soll 3 Meter hoch und 144 Kilometer lang werden. Fotos zeigen Bauarbeiter und Kräne, die Betonplatten platzieren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte den Bau der Mauer Anfang Juni angekündigt. Sie solle kurdische Kämpfer sowie Schmuggler aus dem Nachbarland fernhalten, begründete er das Vorhaben. Nach dem Erdbeben gestern im Südwesten Chinas ist die Zahl der Toten auf mindestens 19 gestiegen. Gemäß Angaben der Behörden sind über 200 Menschen verletzt worden. In der Provinz Sichuan seien vielerorts Strom- und Telefonleitungen beschädigt worden. Das erschwere die Rettungsarbeiten. In der Region des Naturschutzgebietes Zhuzhagou seien 30.000 Touristen in Sicherheit gebracht worden, teilten die lokalen Behörden mit. Wenige Stunden nach dem Erdbeben im Südwesten hatte es im Nordwesten einen weiteren Erdstoß gegeben. Gemäß Medienberichten sind bei diesem Beben mehrere Menschen verletzt worden. Wegen Majestätsbeleidigung ist ein 61-jähriger Mann in Thailand verurteilt worden zu 20 Jahren Haft. Der Mann habe den König im Internet in 6 Videoclips beschimpft, hielt ein Militärgericht in Bangkok fest und befand ihn für schuldig. Der 61-Jährige sitzt deswegen bereits seit 2 Jahren in Haft. Er kann keine Berufung gegen das Urteil einlegen, weil in Thailand das Kriegsrecht galt, als er verhaftet wurde. Seit einem Militärputsch 2014 wurden in Thailand laut Beobachtern über 100 Menschen wegen Majestätsbeleidigung inhaftiert. Das Wetter. Am Nachmittag ist es im Norden nur noch ab und zu sonnig, vor allem gegen Abend kommen dann einige Regengüsse auf. Morgen geht's mit vielen Wolken und teils kräftigem Regen weiter. Die Temperatur erreicht nur noch 16 Grad. Im Süden ist es heute und morgen gewitterhaft bei etwa 24 Grad.
Er ist erst 39 und er lässt in Genf niemanden kalt. Pierre Modet, der Wirtschafts- und Sicherheitsdirektor, ist seit gestern offizieller Genfer Kandidat für die Nachfolge von Bundesrat Didier Burkhalter. Modet kann zupacken und handeln, aber ist er auch zu Kompromissen fähig? Ein Porträt von Westschweiz-Korrespondentin Barbara Kolbi.
Pierre Modet ist charismatisch und bewegt. Er kann aber auch unberechenbar sein und im Übermut auch schon mal über das Ziel hinausschießen. Wie beispielsweise, als er nach einer Demonstration, die aus dem Ruder lief, den zweithöchsten Polizeichef degradierte. Zu Unrecht, wie das Genfer Verwaltungsgericht erst kürzlich urteilte. Modet sagt dazu:
Ich respektiere das und für mich stört es nicht, denn die Justiz existiert auch dafür. Und wovor ich fürchte, ist der Fakt, dass in der Schweiz heute man hat vielleicht wenig Mut oder Mühe, vorwärts zu gehen. Und man muss immer so lange wagen, ob, wie, wann und so. Man muss auch manchmal Risiken nehmen und das für mich, das entspricht des Geistes der Schweiz.
Im Fall der Entmachtung des Polizeikaders ging Modet zu weit. Dem Vizepräsidenten der Genfer SP, Romain de Sainte-Marie, geht Modets harte Law-and-Order-Politik generell zu weit.
Une politique que l'on peut qualifier souvent de trop militariste, même peut-être trop sévère et sécuritaire.
In Wirtschaftsfragen ist Pierre Modet kompromissbereiter. Romain de Sainte-Marie attestiert ihm staatsmännische Eigenschaften. Er könne zuhören, vermitteln und nach Lösungen suchen. Beispielsweise, wenn er sich mit Unternehmen und Gewerkschaften an einen Tisch setze, sagt er.
Sur les dossiers économiques, c'est ce que l'on peut qualifier d'homme d'État. C'est quelqu'un qui sait construire, amener des négociations avec différentes parties prenantes, c'est-à-dire par exemple les milieux patronaux et les syndicats, et arriver à des solutions.
Lösungen, die auch überraschend sein können, wie das Genfer Projekt Papyrus, das vorsieht, unter bestimmten Voraussetzungen sans-papier zu legalisieren. Überraschend links. Pierre Modet nennt es pragmatisch.
Das Problem ist Schwarzarbeit. Das erste Ziel war das, dagegen zu kämpfen. Ein konkretes Problem, der weder von rechts nicht noch von linkser Seite kommt. Aber wirklich ein Problem, das die Glaubwürdigkeit des Staates attackiert.
Für die Wirtschaftspolitik bekommt er auch vom grünen Nationalrat Robert Kramer gute Noten. Als Genfersteher für eine wirtschaftsstarke und offene Schweiz, sagt er über Modet und weist auf seine Fähigkeiten und seine langjährige politische Erfahrung hin.
Il a de l'énergie, il a montré beaucoup de capacité dans son parcours politique qui est déjà long. Et Genève, c'est aussi toute une partie de la politique de la Suisse, de l'ouverture de la Suisse, de l'économie de ce pays.
Pierre Modet zog mit 21 Jahren ins Genfer Stadtparlament ein, mit 29 in die Exekutive der Stadt und mit 34 in einer Ersatzwahl in den Regierungsrat. Er übernahm das Sicherheitsdepartement, ein heißes Departement, an dem sich schon viele die Finger verbrannt hatten. Modet löste die Aufgabe gut, wurde ein Jahr später als Regierungsrat bestätigt und machte sein Departement zum gewichtigsten, indem er auch noch die Wirtschaft dazu bekam. An politischen Ideen und Visionen fehlt es Pierre Modet nicht. Die hat er schon seit seiner Jugendzeit. Manche sind auch unkonventionell. Zum Beispiel verfasste er 2010 selbstbewusst einen eigenen Sicherheitsbericht und attackierte Verteidigungsminister Ueli Maurer. Sicherheit wird eines der zentralen Themen sein in Modets Wahlkampagne. Ebenso Europapolitik und die Veränderung des Arbeitsmarktes. Die nächste Hürde für ihn ist nun, es überhaupt auf das offizielle Ticket zu schaffen. Denn nur wenn die FDP-Fraktion ihm diese Möglichkeit gibt, kann sich Pierre Modet in Bundesbern bekannter machen und seine Projekte und Lösungsansätze präsentieren.
Barbara Kolpi und die nationale FDP-Fraktion, die entscheidet am 1. September über das definitive Ticket, auf dem bereits der Name Ignazio Cassis steht. Wer aus der Romandie aufs Ticket kommt, ist noch unklar. Die Waadtländer Kantonalpartei entscheidet morgen, wen sie nominiert. Interesse angemeldet haben Isabelle Moret, Jacqueline de Quattro und Olivier François. Einzelne Bauern klagen wegen Kot auf den Feldern, anderen stören die Roma nicht. Im Kanton Bern brennt jetzt ein Streit lichterloh um Fahrende, Augenschein und das Gespräch mit dem SVP-Regierungsrat, der einen Spagat schaffen muss. Aggressive britische Fußballfans waren's. Das meinte man vor 28 Jahren, als es im Sheffield-Stadion 96 Tote gab. Jetzt beginnt der Prozess und alles ist ganz anders. Und vor 10 Jahren schwand das Vertrauen zwischen den Banken. Das war der Beginn der Finanzkrise. Nur merkte das kaum jemand. Es brodelt im Kanton Bern. Fahrende sind im Anmarsch. Eine Facebook-Seite wurde deswegen mit rassistischen Voten überschwemmt und musste geschlossen werden. Unbekannte rissen Protesttransparente gegen Fahrende herunter und zerstörten sie. Grund für die aufgeheizte Stimmung auf dem Land: ausländische Fahrende in Wieler-Oltigen. Damit die Roma und Sinti nicht, wie heute, auf einem beliebigen Grundstück Halt machen, möchte der Kanton Bern einen Transitplatz für die Fahrenden schaffen. Doch die Gemeinde hat zu Widerstand aufgerufen. Eine Informationsveranstaltung wurde abgeblasen. Die Sache ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Thomas Pressmann war im Dorf.
In der dunklen Küche des alten Bauernhauses von Familie Brodbeck tickt die Wanduhr. Unruhige Zeiten hier in Wieler-Oltigen. Die Gemeindebehörden hatten für nächsten Montag eine Infoveranstaltung angekündigt, mit Bier aus Schank und Festcharakter. Auf der Internetseite eines Bürgerkomitees tummelten sich aber extreme Kreise und lieferten einen Vorgeschmack auf die Stimmung, die es hätte geben können. Wüste Beschimpfungen, Hasskommentare, Aufrufe zu Gewalt.
Also er hat ihn beängstigt, ja. Also da kann man eben so die Bilder einsehen, wo man sieht, wie irgendein Fußballspiel war. Und dann, wenn man sieht, wie die Stadt Bern auch aussieht, nach einer Randaliererei, ist ja das aber nicht so lustig zu sehen.
Sagt Bäuerin Beatrice Brodbeck. Die Gemeinde hat nun den Anlass abgesagt, wegen Sicherheitsbedenken. Doch das Thema bleibt. Seit Wochen leben auf einer Wiese neben der Autobahn in der Nähe des Dorfes teils mehrere hundert Fahrende.
Im Nord habe ich gelesen, die Schande vom Kanton Bern, Wieler-Oltigen sei eine Schande. Aber ich denke, wir sind einfach die Betroffenen.
Wieler-Oltigen, das kleine Berner Dorf mit 380 Einwohnern, ist in den Schlagzeilen. Die Bevölkerung stört sich am Abfall der Fahrenden, an Abmachungen, die nicht eingehalten würden, sind aber auch diffuse Ängste. Beim Widerstand macht längst nicht nur die hiesige Bevölkerung mit. Er wurde größer und größer und auch gewalttätig. Aufgestellte Plakate wurden heruntergerissen, zerstört, versprayt. Den Widerstand aus der Dorfbevölkerung orchestriert Armin Mürner. Er steht auf dem verregneten Dorfplatz und lobt den Zusammenhalt des Dorfes. Ausländische Fahrende will er nicht, in Wieler-Oltigen nicht und auch sonst nirgends.
Weil wenn die im Honigtopf Schweiz sind, dann kommen alle ja ins Doppelte. Und solange die sich nicht an die Schweizer Gesetze haben, haben die nichts zu suchen in der Schweiz.
Das Dorf ist mit den Geistern, die es rief, überfordert. Deshalb zog die Gemeinde und das Bürgerkomitee mit der Absage des Anlasses die Notbremse.
Wir diskutieren den ganzen Kanton. Wir diskutieren schon schweizweit. Das ist ein Erfolg. Das ist ein Gewinn.
Das Projekt des Kantons, einen Transitplatz für Fahrende einzurichten, wollen Armin Mürner, sein Komitee und die Gemeinde weiter bekämpfen. Bekämpfen, so wie es alle anderen Gemeinden im Kanton Bern auch tun. Der zuständige Regierungsrat Christoph Neuhaus sitzt in seinem Büro in der Berner Innenstadt am Tisch und ist sich nicht sicher, ob die Suche nach einem Platz je erfolgreich sein wird.
Es gibt nur zwei Sachen, die sicher sind. Steuern zahlen und sterben, hat Roosevelt mal gesagt. Und Transitplätze für Fahrende hat er nicht einbezogen.
Vom Widerstand aus dem kleinen Villa Oltigen lässt sich der Regierungsrat aber nicht beirren. Nach den Sommerferien will er sich mit dem Bund, dem Landeigentümer, treffen, um die Bedingungen für einen Platz zu klären. Auch mit den Gemeindebehörden will er an einen Tisch sitzen.
Thomas Pressmann. Die Zustände in Villa Oltigen sind exemplarisch für die Schweiz. Wo es Plätze für Fahrende geben soll, gibt es Widerstand. Eine Stiftung des Bundes, zusammengesetzt aus Behördenvertretern und Fahrenden, versucht seit 20 Jahren Lebensraum für Fahrende zu schaffen. Erfolglos. Trotz der Bemühungen verschwinden immer mehr Plätze. So fehlen rund 25 Orte für den Winter und 50 Rastmöglichkeiten für die Reise im Sommer. Besonders schwierig ist es, sogenannte Transitplätze für die ausländischen Fahrenden zu finden. Dabei zeigt die Erfahrung, solche Plätze gibt es und sie sind die Lösung für viele Probleme. Weshalb entsteht trotzdem überall Widerstand? Diese Frage stellte ich Christoph Neuhaus, SVP-Regierungsrat des Kantons Bern und Präsident der Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende.
Ja, ich habe das Gefühl, dass da Urängste im Spiel sind. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Seit Jahrhunderten gibt es Fahrende, wie wir Sesshaften sagen. Da wurde und wird natürlich sehr viel auch kolportiert. Man hat Erfahrungen gemacht und deshalb Urängste.
Wie kann man denn dieses Problem lösen, diese Urängste auflösen?
Ja, man soll auf die Menschen zu. Das sind Jenische, das sind Sinti, das sind Roma. Das ist das eine. Und das zweite ist, man kann es natürlich in Anführungszeichen verwalten mit Plätzen. In unserer Gesellschaft, die etwas enger geworden ist, braucht es Orte, wo die Leute sich aufhalten können, wo es auch etwas organisiert ist, in Anführungszeichen. Und da kann man da sehr viel Angst und auch Druck rausnehmen.
Wie macht man das denn?
So, dass wir ein Netz haben für die Schweizer Fahrenden über den ganzen Kanton. Von diesen Plätzen hören sie nicht, das sind rund ein Dutzend. Aber es ist ganz klar, wenn mal was nicht rund läuft oder wenn es Fahrende gibt, die der Natur zurückgeben, was ihnen die Natur geschenkt hat, dann wird es schwierig.
Eben, Sie sagen, es gibt Orte, wo es funktioniert, wo es keine Probleme gibt. Was läuft dort gut?
Man weiß, was man seitens der Sesshaften will. Kassi zum Teil auch Depots direkt zum Voraus. Die Fahrenden entschädigen quasi den Aufenthalt, so mit 15, 20 Franken pro Standplatz und Tag. Und dann erklärt man sich gegenseitig, was man will und was man nicht will. Und wenn was nicht rund läuft, dann geht man wieder vor Ort.
Was sind denn so Sachen, die man zum Beispiel nicht will?
Also eben ist es so, dass sich zum Teil die Fahrenden im Freien versäumen. Das entspricht ihrer Kultur. Muss man wissen, dass man Toiletten für Frauen und Männer nicht zusammen aufstellen kann, weil sich das für sie nicht gehört, das ist das eine. Oder dass gearbeitet wird in der freien Natur auf Fruchtfolgeflächen, dass man da Jalousien ablaugt und streicht. Und da ist das ganz klar auch, da muss man hin, muss man entsprechend sagen, das geht nicht, da macht man Anzeigen und dann werden die Leute auch gebüßt, das weiß man.
Wie löst man denn das, wenn man einen Konflikt hat in dem Moment? Das funktioniert jetzt an diesen Plätzen.
Da ist eigentlich die Welt noch in Ordnung bei den Fahrenden, sage ich immer etwas salopp. Also da geht man quasi zum Ältesten, der das Sagen hat in einer Grossfamilie. Und dann muss man direkt zu den Menschen, muss mit den Menschen sprechen, muss sich Zeit nehmen, muss aber auch wissen zum Voraus, was man will. Also das Schlimmste ist dann, wenn sich Polizei, Gemeinde oder Landeigentümer noch widersprechen. Aber wenn man wie unter erwachsenen Menschen sich das gewohnt ist, miteinander spricht, Regeln vereinbart, dann werden die meistens auch eingehalten. Wenn sie nicht eingehalten werden, hat man zum Teil halt auch in Anführungszeichen Druckmittel.
Sie sind seit einem Jahr Präsident der Stiftung, die sich dafür einsetzt, dass es Standplätze gibt. Übrigens auch ein Ziel des Bundesrates, schon seit mehr als 10 Jahren. Die größte Opposition, hat man wenigstens den Eindruck, sind Bauern, verständlicherweise auch nach dem, was Sie geschildert haben. Oft sind ja Bauern SVP-Wähler. Sie sind SVP-Politiker. Was machen Sie jetzt als SVP-Politiker gerade auch, um die Leute zu überzeugen?
Das Wichtigste ist eigentlich, dass die Kultur nicht verunreinigt werden. Ist ganz klar, Gemüsebauern, wenn man Salat liefert und dann hat es Fäkalien drin, geht gar nicht. Und da muss man eben dann schauen, dass es so organisiert ist, dass die Fahrenden dann eben auch auf eine Toilette gehen können.
Wie ist das eigentlich für Sie, eben als SVP-Politiker mit einer Thematik, die nicht unbedingt bei der SVP angesiedelt ist, und dann mit Ihrer sozusagen Wahlklientel zu kommunizieren?
Ja, das schadet mir wahrscheinlich ein Stück weit, wenn ich es rein stimmenmäßig betrachte, aber aus Sicht meiner Arbeit ist es sehr spannend, abwechslungsreich, es bildet mich weiter und die Fahren gehören zu unserer Kultur seit Jahrhunderten. Es ist die Frage der Toleranz, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Da haben auch die Fahren ihren Platz.
Ich habe es vorhin schon erwähnt, der Bund will ja Plätze entstehen lassen, 10 Transitplätze entlang der Transitachsen. Gibt es eigentlich auch Pläne, die Gemeinden am Schluss, wenn sie gar nicht kooperieren würden, schweizweit möglicherweise auch zu enteignen?
Nein, man muss die Leute nicht zu ihrem Glück, spotte ich jetzt mal, zwingen. Es ist einfach so, dass die Gemeinden zuständig sind für die Sicherheit in der Gemeinde selber. Im Kanton Bern müssen sie auch für Polizeieinsätze zahlen, wenn man beispielsweise eben räumen muss. Und wenn die Gemeinden finden, das lösen wir viel lockerer, indem dass wir permanent Feuerwehrübungen machen. Da muss man den Gemeinden dann auch einmal sagen können, ja, mach das so, wie ihr wollt. Es gibt dann einfach Ärger und Aufwand. Aber wenn man das in Kauf nehmen will, dann muss man das in Kauf nehmen.
Sagt Christoph Neuhaus, SVP-Regierungsrat des Kantons Bern, im Rendezvous. Es war eine der größten Katastrophen in der Geschichte des Fußballs. 1989 starben bei einer Massenpanik im Hillsborough-Stadion in Sheffield 96 Menschen. Erst heute, also mehr als 28 Jahre später, stehen die ersten 5 Angeklagten vor Gericht. Es sind Polizisten und Organisatoren. Jahrelang hatten Presse und Polizei den Fußballfans die Schuld gegeben, bis eine unabhängige Untersuchung aufzeigte, alles war ganz anders. Joe Schelbert.
15. April 1989. Cup-Halbfinal zwischen Liverpool und Nottingham Forest auf neutralem Terrain in Sheffield. Um 15 Uhr war Anpfiff, doch vor dem Stadion warten noch immer Tausende auf Einlass. Bloß 7 Drehkreuze sind geöffnet und die Menge drängt. Ein Polizist fragte nach, ob das Spiel nicht später beginnen könnte. Der Antrag wird abgewiesen, aber die Sicherheitskräfte entscheiden fatalerweise, ein Tor zu öffnen, und so drängen und drücken und strömen Tausende ins schon volle Stadion. Die Menschen in den vordersten Reihen werden gegen die Gitter gedrückt oder in Panik niedergetrampelt. 96 Tote und über 700 Verletzte. 44 Ambulanzen stehen vor dem Stadion, doch die Polizei lässt sie nicht rein. Unfall, schreibt die Polizei in die Protokolle in der Rubrik Todes- oder Verletzungsursache, und die Boulevardmedien kennen schon die Schuldigen. Betrunkene Fans, die randalierten und selbst auf helfende Polizisten einprügelten. «The Truth», die Wahrheit, titelte die Sun ihren Bericht. Nichts davon stimmte, aber er passte in die Sicht der Thatcher-Konservativen in London, die vertuschen halfen, die Leute aus dem Norden sowieso als Hooligans betrachten. Erst mit den Jahren und nur auf Druck von Opfervereinigungen, dem Fußballclub Liverpool und Politikern aus Englands Norden, die Beweise sammelten, sickerte die Wahrheit durch. Der fatale Fehlentscheid der Polizei, das Tor C zu öffnen, der fatale Entscheid, die Absperrgitter nicht zu öffnen, und der fatale Entscheid, die Rettungskräfte nicht schnell reinzulassen. Dabei hätten viele Menschen gerettet werden können. Und es zeigte sich, dass die Polizei gegen 200 Protokolle manipuliert hatte, öffentlich log, ja sogar Schweigegelder bezahlt hatte, um die Schuld den Fans in die Schuhe zu schieben. So das Resultat einer unabhängigen Untersuchung, die jetzt 28 Jahre später zu den ersten Prozessen führte. Fehlentscheide der Polizei, nicht das Verhalten der Fans, habe zur Katastrophe geführt. Vor 5 Jahren entschuldigte sich die britische Regierung, vor einem Jahr dann auch die britische Polizei, und auch The Sun bat um Vergebung und titelte «The Real Truth». Doch bis heute weigern sich in Liverpool viele Zeitschriftenhändler, das Boulevardblatt zu verkaufen. Thank you.
Sie haben Rendezvous, es ist 5:01. Bei Krisen ist es rückblickend ja immer schwierig zu sagen, wann sie genau angefangen haben. Das ist auch bei der letzten großen Finanzkrise, in dem unter anderem auch die UBS vom Staat gestützt werden musste, ganz ähnlich. Und doch, wenn man mit Zeitzeugen spricht, nennen sie immer wieder den 9. August 2007 als Anfangsdatum. Das war genau vor 10 Jahren. Was damals noch fernab der breiten öffentlichen Aufmerksamkeit genau passiert ist, im Bericht von Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Angefangen hat alles im Interbankenmarkt. Dort leihen sich Banken gegenseitig Geld aus, kurzfristig, tagtäglich. Banken, die zu viel flüssige Mittel haben, leihen es Geldhäusern, die gerade einen Engpass haben. Für Banken ist dieser Markt überlebenswichtig, doch der kollabierte am 9. August 2007. Praktisch von einer Minute zur anderen lief dort rein gar nichts mehr. Martin Badenheuer, der damals für die Zürcher Kantonalbank an diesem Interbankenmarkt teilgenommen hatte, erinnert sich noch gut an diesen Tag, Anfang August.
Anfang August 2007 ist eben der Hebel umgestellt worden von «Ich leihe» hin zu «Ich leihe nicht», weil viel zu viel Unsicherheit im Markt war. Man hat Ereignisse vorher gehört, die unbekannt waren. Alle waren unsicher, was kommt jetzt noch? Und deshalb ist es komplett zum Versiegen gekommen.
Auslöser für dieses Nicht-mehr-Ausleihen waren sogenannte Subprime-Papiere. Diese amerikanischen Immobilienpapiere waren bei Banken und Investoren lange begehrt und galten als sicher. Doch als in den USA ab ca. 2006 die Häuserpreise zu fallen begannen, verloren auch diese Papiere rasant an Wert. Das bescherte den Banken erste Verluste und löste ein großes Misstrauen zwischen den Geldhäusern aus. Keine Bank traute der anderen mehr über den Weg. Jede fragte sich argwöhnisch, wie tief wohl die andere Bank in die Subprime-Probleme verstrickt, wie angeschlagen sie wohl sei. Die Folge: Die Banken liehen sich plötzlich kein Geld mehr. Sie gerieten reihenweise finanziell akut in Bedrängnis. Die Notenbanken eilten zu Hilfe und stellten den wankenden Banken umgehend frische Liquidität zur Verfügung. Dutzende von Milliarden.
Das war für damalige Größenverhältnisse, waren das unglaubliche Mengen von zusätzlicher Liquidität, die bereitgestellt wurden. Nach heutigen Maßstäben war es gar nichts.
Sagt ZKB-Mann Badenheuer. Der Schock saß tief. Doch andere Alarmsignale, die auf eine große Krise hingedeutet hätten, fehlten damals weitgehend.
Das hat aber dazu geführt, dass wahrscheinlich nicht nur ich, sondern auch andere das Problem unterschätzt haben, nämlich als ein lokales Problem, lokal US-amerikanischer Hypothekenmarkt und auch dahingehend lokal, dass nur wenige Banken davon betroffen seien, die einfach nicht richtig aufgepasst hätten.
Aber die globale Dimension der Krise hätten sie lange unterschätzt, räumt Badenheuer ein. Und das, obwohl der Interbankenmarkt damals noch lange nicht wieder in Schwung kam.
Er blieb mit unterschiedlichen Graden am Ende des Tages über Jahre blockiert. Nach meiner Erinnerung hat er sich bis zum Sommer 2008 sogar wieder einigermaßen temporär normalisiert, sodass alle dachten, nach meinem Verständnis auch die Behörden und Zentralbanken, das Gröbste sei jetzt ausgestanden. Aber dann hat sich das ja nochmal wieder verschlimmert, auch im 2008 nach der Lehman-Pleite.
Lehman Brothers, die amerikanische Investmentbank, wurde am 15. September 2008 in den Konkurs geschickt. Sie zog viele Banken mit sich, Richtung Abgrund. Die Folgen sind bekannt. Milliardenschwere Rettungspakete von Regierungen und Notenbanken. Und eine verschärfte Bankenregulierung, um eine erneute Bankenkrise wie damals möglichst zu verhindern.
Bestenfalls kann man aus Krisen auch einiges lernen. Schauen wir doch, welche Schlussfolgerungen die Finanzwelt für den Handel zwischen den Banken gezogen hat. Evelyn Kobler, nochmals zu Ihnen. Ist in diesem Interbankenhandel wieder alles in Butter und die Banken vertrauen einander wieder?
Sie leihen sich wieder Geld, das funktioniert soweit, aber vor der Krise haben sie das fast immer unbesichert gemacht, also haben einfach Geld gegeben und darauf vertraut, das kommt zurück. Heute tun sie das fast nur noch gegen Sicherheiten. Wenn eine Bank einer anderen Geld leiht, dann will sie irgendetwas in der Hand haben, eine Obligation oder irgendein Wertpapier, falls dann eben die Rückzahlung ausbliebe. Also so ein Restmisstrauen ist geblieben.
Viel wurde geschrieben und analysiert. Von Ihnen jetzt die Antwort ein für alle Mal, Hand aufs Herz. Sind die Banken heute wirklich krisenfester als damals, als sie ums nackte Überleben kämpften?
Gut, einigen Banken geht es immer noch nicht gut, je nachdem, wo man hinschaut, Beispiel Italien. Aber generell haben die Behörden schon reagiert. Ja, sie haben die Regulierung verschärft. Die Schweiz ist vorangeprescht, eben nach dem UBS-Rettungsschock damals im Herbst 2008.
2008 war das. Das Ausland hat dann nachgezogen. Die Banken brauchen wirklich deutlich dickere Eigenkapitalpolster. Das hilft ihnen eben wirklich, so Stürme zu überstehen. Und die Banken sind deutlich stabil, aber eine absolute Garantie ist das nicht, natürlich.
Zum Schluss noch die Frage, die alle uns interessiert. Was heißt das für uns Bankkundinnen und Kunden? Ist jetzt unser Erspartes sicherer als vor 8 oder 10 Jahren?
Da würde ich ja sagen. Zum einen, die Banken sind robuster. Zum anderen, der Einlagenschutz, der wurde verbessert. In der Schweiz beispielsweise wurde aufgestockt. Es sind jetzt 100.000 Franken pro Kunde und Bank gesichert. Das waren vorher 30.000 Franken. In der EU ging es in eine ähnliche Richtung. Also nach der ersten Schockwelle der Krise, da hat die Politik doch reagiert.
Danke, Evelyn Kobler. Wer kann sich auf dem Markt behaupten? Derjenige, welcher zum Beispiel auf Qualität setzt oder eine besondere Geschäftsidee hat. Dem Ü wie Überlebenskünstler begegnen wir gleich in unserer Serie zu den Deutschlandwahlen, dem Deutschland-ABC, nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Kevin Kahannes.
Ein Schweizer Fußball-Hooligan muss für mindestens 1,5 Jahre ins Gefängnis, weil er im Stadion Luzern Petarden gezündet hat. Das hat das Bundesstrafgericht entschieden, in seinem ersten Urteil zu Hooligan-Gewalt. 6 französische Soldaten sind am Morgen bei Paris verletzt worden, weil ein Auto in ihre Gruppe gefahren ist. Nun ermittelt die Antiterroreinheit der Staatsanwaltschaft. Der Fahrer des Autos ist geflohen. Und der Franken ist gegenüber dem Euro wieder stärker geworden, weil die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA die Finanzmärkte verunsichert haben. Zwischenzeitlich legte der Franken so viel zu wie nie mehr an einem Tag seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.